Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Bleiben wir bei Schwarz und Rot. Sondiert haben beide Seiten bereits, CDU, CSU eben auf der einen, SPD auf der anderen Seite, gemeinsam an einem Tisch. Jetzt geht es also um die Koalition, um die vertraglich fixierte Zusammenarbeit für die kommende Legislaturperiode. Johannes Kuhn berichtet.
16 Arbeitsgruppen mit je 16 Mitgliedern, dazu eine 19-köpfige Steuerungsgruppe und an der Spitze die Runde der Parteichefs. Mehr als 260 Verhandler und Verhandlerinnen sind an den Koalitionsgesprächen zwischen CDU, CSU und SPD beteiligt. Startschuss: ein Auftakttreffen der Steuerungsgruppe heute um 18 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus. Thorsten Frey, Mitglied von Steuerungsgruppe und Parteichefrunde, gibt sich am Morgen in der ARD optimistisch.
Ich bin zuversichtlich, dass es eine sehr erfolgreiche Koalition werden kann. Natürlich sind es unterschiedliche Parteien und deswegen ist Streit auch ganz normal. Er muss sachlich und fair ausgetragen werden. Und versteckte Dissense müssen wir jetzt in den Koalitionsberatungen entdecken und entschärfen.
Viel mehr als solche Allgemeinplätze dürften den Verhandlern in den kommenden Tagen offiziell nicht zu entlocken sein. Medienarbeit, inklusive Selfies, ist den Mitgliedern der Arbeitsgruppen verboten. Zugleich ist der Zeitplan durchaus ambitioniert. Bereits am 24. März, also übernächsten Montag, sollen die Arbeitsgruppen ihre Verhandlungen abgeschlossen haben. Strittiges wird dann auf höherer Ebene ausverhandelt. Und alle Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt eines Finanzchecks. Am Morgen betont die SPD-Parteilinke Wiebke Ester, selbst nicht Teil der Verhandlungsgruppen, im Deutschlandfunk, die Sondierungen hätten die Grundlagen gelegt, aber andere Grundsatzfragen könnten durchaus auf den Tisch kommen.
In den Sondierungsgesprächen sind einige erste Punkte schon genannt worden, weil beispielsweise der CSU die Mütterrente enorm wichtig war. Wir sind aber am Start der Koalitionsverhandlung und die Arbeitsgruppe zu Haushalt und Finanzen wird heute beginnen, auch über die Vorschläge zu sprechen, wie beispielsweise höhere vermögensbezogene Steuern oder auch Fragen von Einkommenssteuer bei besonders Hochverdienenden etc. etc.
Höhere Steuern lehnt die Union prinzipiell ab. Doch die Finanzierung der Koalitionspläne hängt maßgeblich davon ab, ob und unter welchen Bedingungen der Bundestag kommende Woche Schuldenbremsenreform und Sondervermögen verabschiedet. Eine komplexe Situation also, und das in einer komplexen Problemlage des Landes. Laut Sondierungspapier planen Union und SPD mehrere Reformen. In der Pflege, der Struktur des Rentensystems sowie bei Einkommens- und Unternehmenssteuer. Auch das Thema Staatsmodernisierung wird von einer Arbeitsgruppe verhandelt. Besonders hart dürfte über die Migrationspolitik, die Zukunft der Sozialsysteme, konkrete Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung und die künftige Rolle der Klimapolitik gerungen werden.
Die Koalitionsverhandlungen beginnen heute offiziell oder haben bereits begonnen. 500 Milliarden Sonderschulden, das haben wir eben gehört, dann noch zusätzliche Milliarden für die Bundeswehr im Portfolio. Schwarz und Rot möchte genau das durchsetzen im Bundestag. Am Telefon ist nun die Politikwissenschaftlerin Professorin Christina Weißenbach. Sie lehrt an der Universität Duisburg-Essen. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Weißenbach, empfehlen Sie den Grünen, dem Schuldenpaket zuzustimmen?
Also erstmal verstehe ich die Diskussion, dass man auch die Seiten sehr klar abwägt und am Ende empfehle ich aber, die staatspolitische Verantwortung einzunehmen.
Das heißt, ganz gleich, wie groß dieses Volumen ist, die staatspolitische Raison geht vor.
Ich glaube, in unseren aktuellen polarisierten gesellschaftlichen Zeiten und die Probe, die Demokratie in Deutschland gerade ja doch meistern muss, würde ich tatsächlich sagen, das geht vor. Auf der anderen Seite muss man natürlich genau hinschauen. Als grüner Partner an der Stelle, ne, in so einer Entscheidung, wie sehr dann auch tatsächlich, wofür wird das, dass da genau hingeschaut wird, wofür das Geld dann am Ende ausgegeben wird und inwieweit das tatsächlich Infrastrukturmaßnahmen zugutekommt. Diese Debatte kann ich sehr gut verstehen.
Könnten Sie das also auch nachvollziehen, wenn die Grünen sagen, das ist nicht unsere Politik, das sind nicht unsere Schwerpunkte, da sagen wir nein?
Das würde auf jeden Fall in die grüne, ich nenne es jetzt mal Haltung, Programmatik hineinpassen, die ich gleichzeitig aber auch mit dieser staatspolitischen Verantwortung auf jeden Fall sehe. Aber ich denke, was Fakt ist, ist, dass wenn wir keine Einigung heute oder dann bis zur nächsten Woche sehen, dass das schwierige Grundlagen für die Koalitionsbildung mit sich trägt.
Das wollte ich Sie noch fragen. Wie gravierend wäre das dann, wenn die Grünen tatsächlich bei ihrem Nein blieben?
Das bedeutet dann ja, dass die CDU und die SPD dieses Projekt nun nicht durchbekommen. Und das sind schon Vorboten dann für die Koalitionsbildung. Und das deutet sehr klar auf das hin, was jetzt eigentlich die Kompetenz, die demokratische Kompetenz bei Politikerinnen und Politikern sein müssen. Wir haben dazu Fokusgruppen gemacht. Und diese Kompetenz, die auch die Bürgerinnen sich erwarten, ist, Kompromisse bilden können. Eher das, als eben mit einem starken, machtvollen Stil voranzuschreiten. Ich denke, das ist das, was unsere Koalitionsdemokratie eben auch angemessen ist.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, auch dann zustimmen, wenn mir ganz viele Punkte gar nicht passen.
Ich habe das jetzt nicht in eine Richtung, in Richtung der Grünen gemeint, ich meine das tatsächlich in Richtung aller drei. Dass da jetzt gezeigt werden muss, und das ist einerseits die große Chance, Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wir können Kompromiss, und da spreche ich alle drei Partner an, denn ganz offensichtlich in der Koalitionsdemokratie, in der Konsensdemokratie, so werden wir in der Politikwissenschaft als deutscher Fall einsortiert, da muss genau das die Kompromiss auf allen drei sein.
Ihre Perspektive als Politikwissenschaftlerin auf diese Sitzung jetzt. Der alte Bundestag soll eine so wichtige, gravierende Entscheidung treffen, jedenfalls nach dem Willen von Schwarz und Rot. Das ist verfassungsrechtlich umstritten, sagen einige. Die meisten Verfassungsrechtler argumentieren allerdings, dass das schon adäquat ist, dass das verfassungskonform ist. Wenn Sie als Politikwissenschaftlerin darauf schauen, finden Sie das in Ordnung?
Richtig, Verfassungsrechtlerin bin ich nicht. Als Politikwissenschaftlerin ist hier die Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Rolle des Parlaments in einer solchen Situation gefragt. Und ich verstehe sehr genau, dass genau diese beiden Seiten abgewägt werden, würde aber hier tatsächlich sagen, der aktuelle Bundestag ist aktuell auch zuständig, genau diese staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen.
Staatspolitische Verantwortung auch in dem Punkt. Das heißt, im Moment, wenn ich es richtig verstehe, ist die Situation so verfahren, der Druck ist so groß, die internationalen Veränderungen, die sich anbahnen, zumindest sind so gewaltig, dass eben diese unkonventionellen Wege gegangen werden müssen.
Absolut. Besondere unkonventionelle Zeiten sehen aus meiner Perspektive auch unkonventionelle Maßnahmen gefragt, aber dabei eben das Abwägen, das demokratische Abwägen und eben das in Kompromissfähigkeit zu tun, beizubewahren, ist ganz wichtig.
Wie kommt das beim Bürger an, dass ich zunächst einmal als designierte Koalition mit einem riesen Schuldenberg beginne?
Ich denke, dass einerseits Frustration entstanden ist. Wir haben das uns in Fokusgruppen angeschaut mit Bürgerinnen unterschiedlicher Gruppe. Einmal solche, die sich vor allem politisch interessiert zeigen, solche, die sich eher Mittel einordnen, solche, die das gar nicht tun, am politischen Prozess zu partizipieren. Und da sehen wir Frustrationsgefühle genau bei solchen Fragen eben bei denen, die sich hoch engagieren, also die politisch sehr informiert sind, die im Wahlkampf vielleicht auch tatsächlich die Programme gelesen haben, die TV-Debatten geschaut haben. Da entstehen Frustrationsgefühle, weil man sich dann als Wählerin oder Wähler, ja, wenn man sich stark informiert hat und die eigene Partei dann einen anderen Weg beschreitet, doch hinter das Licht geführt fühlt.
Würde das in einigen paar Jahren in der Retrospektive, wenn jemand darüber schreibt, von einer Wahllüge sprechen?
Ich habe nun auch keine Glaskugel, aber das Wort ist sehr stark. Deswegen, das haben wir nicht kodiert in unseren Transkripten. Aber es ist dann immer, also wenn wir uns diese Narrationen anschauen in unseren Fokusgruppen, dann sehen wir, dass da dann schon so eine Zweckabwägung stattfindet. Also hat es der Sache gedient, ist dann etwas, was oft diskutiert wird.
Also Sie sagen, das ist so stark formuliert, war ja auch nur ein Vorschlag. Es ist ja teilweise ja nachzulesen auch gewesen. Aber dann ist es ja schwierig mit dieser staatspolitischen Verantwortung, wenn es gleich so beginnt.
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Also schwierig, das zu akzeptieren aus Wählersicht. Also wenn ich jetzt Unionswähler wäre und höre eben bis zum letzten Tag vor der Bundestagswahl, es gibt keine neuen Schulden, das hat er nicht gesagt, aber wir tasten diese Schuldenbremse nicht an und keine Neuverschuldung in diesem Maße. Und dann ist im Grunde schon 24 Stunden später alles anders.
Ganz wichtig ist natürlich jetzt hier, also das ist pro Partei und auch pro Kernwählerschaft sehr unterschiedlich, wie da die Akzeptanzspannen auch sind. Tatsächlich, das sehen wir. Und ich denke, das müssen wir jetzt hier auch ganz genau beobachten. Ne? Inwieweit das geframed wird von den Politikerpersönlichkeiten einerseits, von den Medien andererseits und wie es dann bei Bürgerinnen und Bürgern auch ankommt und Akzeptanz findet. Im Falle der Wählerinnen und Wähler von CDU kann ich mir vorstellen, dass das beschritten wird. Bei den grünen Wählerinnen und Wählern sehen wir, dass dass die Programmatik sehr stark zum Wahlkreuz tatsächlich führt, stärker vielleicht, als das auch bei der CDU der Fall ist.
Frau Weißenbach, gehen wir vielleicht von dem Schuldenpaket erst einmal weg, schauen jetzt auf die Koalitionsverhandlungen, die eben heute ja auch in Berlin bereits begonnen haben. Schwarz und Rot, nach diesen vergangenen, zurückliegenden Jahren, passen diese beiden zusammen?
Aus meiner Perspektive stellt sich die Frage nicht, weil wir nicht über Alternativen momentan sprechen. Und ich denke, diese Situation des beiden oder allen, Sie haben eben auch gezeigt, wie viele Personen an den Koalitionsgesprächen überhaupt beteiligt sind, dieser, ich sage jetzt wieder Verantwortung, aber auch diesem Druck sind sich ja die einzelnen Akteure bewusst. Und das sieht man auch jetzt schon in der Art, wie gesprochen wird.
Mhm. Wenn wir diesen Bericht uns noch einmal vor Augen führen, den unser Kollege Johannes Kuhn eben überspielt hat aus Berlin. 16 Arbeitsgruppen, da wird einem schon ein bisschen schummrig. Und dann sind es ja weit über 200 Personen, die da beteiligt sind. Ist das klug nach den Erfahrungen der Ampelkoalition, offenbar mit so vielen Beteiligten so viele Punkte fixieren zu wollen?
An dem, was man und wie viel fixiert werden muss, sieht man sehr gut, wie sehr einander vertraut wird. Wenn viel fixiert werden muss, dann ist das Vertrauen geringer. Wenn wenig fixiert werden muss, ist das Vertrauen offensichtlich stärker gegeben. Insofern bin ich aber eigentlich optimistisch, denn wenn die deutsche Demokratie, und auf die Ebene gehe ich jetzt tatsächlich, mit etwas Erfahrung hat, dann ist es mit Koalitionen eingehen, Koalitionen bilden und auch die politischen Akteure, die da gemeinsam am Tisch sitzen, kennen sich ja bereits.
Aber ist das angebracht, wenn man sowieso nicht weiß, was morgen passiert in der Welt, das alles vorher schon draufzuschreiben?
Ich denke, es ist die Routine und der Rhythmus. Das ist so eine informelle Institution, da steht nirgendwo aufgeschrieben. Die Koalitionsgespräche sind eine informelle Institution, sie sind trotzdem nicht Anarchie. Also sie haben Routinen und Traditionen, wie das jetzt passiert, Schritt für Schritt. Und darauf wird sich berufen und deswegen wird das gemacht. Ich glaube, die Frage, ob das klug ist oder nicht, ist gar nicht so sehr, was den Fakt, wie es jetzt organisiert ist, bestimmt.
Die Politikwissenschaftlerin Professorin Christina Weißenbach, heute Mittag bei uns live im Deutschlandfunk im Interview. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen noch einen guten Tag.
Danke.